Schwer für mich so zu stehen, aber es fühlt sich gut an, diese Platzierung. Erstaunlich, wie so Raumsymmetrie und so weiter ausmachen. Ja, ihr merkt, wir haben die Bühne umgestellt, auch den Saal umgestellt. Da ist eine kleine Arbeitsgruppe beauftragt worden von den Leitern, Musikteam, Technik, Deko, Gottesdienst, die Bühne neu zu gestalten. Und da gibt es jetzt Entwürfe oder einen Entwurf, und der wird jetzt mal so probeweise, das ist noch nicht das fertige Konzept, einfach mal ausprobiert. Wir wollen also die nächsten Wochen mal ausprobieren, wie wir zurechtkommen mit der Bühnenanordnung, mit der Sitzanordnung, heute auch wieder anders. Gebt Feedback, wie es euch geht damit. Wir probieren es einfach mal ein paar Wochen aus und schauen, wie wir dann das umsetzen können. Also nicht überrascht sein, wenn es jeden Sonntag mal ein bisschen anders ist. Ist jetzt so eine Übergangsphase. Ist auch manches provisorisch noch hier. Ja, einer versteht mich. Ein altes Indianersprichwort sagt: Urteile nie über einen Menschen, über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Also urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Monat lang in seinen Mokassins oder seinen Schuhen gelaufen bist. Ich finde das ein sehr weiser Rat. Bevor du also über jemanden urteilst, schlüpfe erstmal in sein Leben hinein und lebe einen Monat sein Leben. Natürlich geht das nicht, aber allein schon der Versuch, sich in das Leben eines anderen, in den Alltag, in die Denke eines anderen hineinzudenken, ist schon mal hilfreich. Und in seinen Schuhen zu gehen, kann uns also vor schnellen und überheblichen Urteilen bewahren. Und das gilt auch im Blick auf die Sünden der anderen. Wir haben ja einen scharfen Blick für die Sünden der anderen. Die Bibel beschreibt uns ein riesiges Spektrum an Sünden, was alles so möglich ist. Man glaubt es kaum. Und es ist leider so, dass wir die Sünden der anderen sehr scharf sehen. Bei den eigenen sind wir erstaunlich blind. Ich lese mal einen Sündenkatalog aus dem Römerbrief, aus dem ersten Kapitel. Da heißt es: Die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander. Und auch die Männer hatten keine sexuellen Beziehungen mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienten. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie in ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nie tun sollten. Und hier hören viele auf zu lesen und nehmen diese eine Sünde, nämlich homosexuelle Beziehungen, und machen sie zu der Sünde. Oder zu einer ganz besonderen, schlimmen Sünde. Ein ethisches Randthema mit einer gesellschaftlichen Relevanz von etwa 3% wurde in letzter Zeit, so im evangelikalen Raum, zu einer Bekenntnisfrage hochstilisiert. Und die Folge war, dass homosexuell empfindende Menschen, vor allem Christen in unseren Gemeinden, stigmatisiert und verurteilt wurden. Michael Diener, Präses des Gnadauer Verbandes, der auch in die Schusslinie geraten ist, auch durch Äußerungen, ich will jetzt da nicht auf die Details eingehen, der hat mir erzählt von einem Besuch, dass er eine evangelische Gemeinschaft besucht hat. Und nach dem Gottesdienst zog ihn ein Gemeindeleiter hin das Gemeindehaus, und ganz hinten bei den Mülltonnen hat er dann sich geoffenbart und hat gesagt: Mein Sohn ist homosexuell. Und er hat gestanden, wie lieblos er früher und hart über solche empfindende Menschen gesprochen hat. Man sollte Römer 1 weiterlesen, bevor man ein Urteil über homosexuell empfindende Menschen spricht. Hört mal, welche Sünden Paulus noch anspricht in diesem Zusammenhang, außer homosexuelle Beziehungen. Und ich lese das jetzt mal ganz langsam, und ihr könnt im Gedanken mitzählen, bei welchen Sünden ihr euch angesprochen fühlt. Römer 1: Ihr Leben ist voll Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord. Und da haben wir jetzt im Hinterkopf, was Jesus gesagt hat: Wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann hast du ihn auch schon getötet. Streit, Betrug, Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott, sie sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Bei wie vielen Sünden habt ihr euch erkannt? Komisch, dass wir uns dann immer auf eine Sünde so einschießen, solange man selbst oder in der Familie nicht betroffen ist. Es ist lieblos, wenn Christen fordern, homosexuelle Empfinden müssen halt umkehren, sie müssen Buße tun, sie müssen sich enthalten, sie sollen halt beten, eine Therapie machen. Ja, es gibt Therapien, aber die Quote ist etwa 30% Erfolg. Und homosexuell empfindende Menschen, Christen, leiden unter dieser Neigung und sie kämpfen. Und da ist es lieblos, einfach zu fordern, da musst du halt anders sein oder anders denken. Streng dich an. Das ist so ähnlich, wie wenn Nichtraucher zu einem Raucher sagen, na, du musst einfach aufhören. Ich habe viele Jahre geraucht. Ich weiß, wie schwer das ist, von dieser Sucht loszukommen. Und so dumme Ratschläge von Nichtrauchern, da musst du einfach nur aufhören. Das ist ahnungslos, das ist lieblos und verletzend. Sie haben einfach keine Ahnung. So wie man keine Ahnung davon hat, wie homosexuell empfindende Menschen leiden, oder Christen vor allem, solange man nicht selbst oder Angehörige betroffen sind. Wenden wir doch hier nochmal diese Indianerweisheit an. Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Monat lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Und jetzt mute ich euch einen gewaltigen Gedankensprung zu. Und ich hoffe, ihr könnt mitkommen. War Jesus homosexuell? Ich glaube nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er das nicht war. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus die Versuchungen und inneren Kämpfe von homosexuell empfindenden Menschen gekannt hat. Jesus kennt nicht nur diese Versuchung, er kennt wirklich alle Versuchungen, mit denen jemals ein Mensch versucht werden kann. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, wird über Jesus geschrieben, er muss in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Jesus musste uns in allem gleich werden. Er wurde versucht wie wir. Er musste das erleben, damit er uns verstehen kann. Er wurde genauso versucht wie wir. Er kennt diese inneren Kämpfe, wenn wir versucht werden. Und er musste das alles durchleiden, damit er barmherzig sein kann mit uns. Mit anderen Worten, der ist nicht nur einen Monat in unseren Mokassins gelaufen, sondern 30 Jahre. Es gibt einen, der uns wirklich in allen Sünden und in unseren ganz speziellen Sünden, wo jeder so seine ganz persönlichen Schwierigkeiten und Versuchungen hat, wo er uns verstehen kann. Und im gleichen Brief in Kapitel 4, Hebräer 4, wird dieser Gedanke nochmal aufgenommen und weitergeführt. Da heißt es, da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Dieser kurze Text hat zwei große Aussagen, die wir nacheinander anschauen wollen. Zum einen geht es darum, was wir haben. Und dann, was wir tun sollen. Wir haben einen hohen Priester, der mit uns mitfühlen kann, weil der genauso versucht worden ist wie wir, aber dabei nicht gesündigt hat. Und wir werden als zweites aufgefordert, am Bekenntnis des Glaubens festzuhalten. Lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Und wir werden aufgefordert, zuversichtlich zum Thron Gottes zu kommen. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden, und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Zwei Aussagen also, die sich um diesen Text drehen, was wir haben und was wir tun sollen. Wir haben einen hohen Priester, wörtlich einen Megapriester, so steht es im Griechischen, Mega. Mega ist ja wirklich groß. Jesus ist der Megapriester. Und jetzt müssen wir uns ganz kurz mal in die Gedankenwelt des Alten Testamentes hineinversetzen, um das zu verstehen. Die Leser damals haben sofort verstanden, was es heißt, hoher Priester. Priester waren Vermittler. ihre wichtigste Aufgabe war, die Verbindung zwischen Menschen und Gott herzustellen. Denn es war nicht selbstverständlich, dass der Mensch einfach so zu Gott kommen kann. Für uns ist das normal, dass wir halt einfach so zu Gott kommen. Manchmal stolbern wir regelrecht in die Gegenwart Gottes, in den Thron Gottes. Und da ist es gut, wenn wir uns nochmal bewusst machen, wie das im Alten Testament war. Dann lernen wir nämlich schätzen, was Jesus für uns getan hat. Also das war nicht normal, dass der Mensch einfach so zu Gott kommt, einfach so in Hände faltet und betet. Der Priester war als Vermittler eingesetzt. Und wenn jemand in Israel eine Sünde begangen hatte, dann musste er ein Opfertier kaufen und zum Tempel nach Jerusalem bringen. Dort wurde dann das Tier geopfert und damit war die Schuld gesühnt. Das ist fremd für uns, aber so steht es nun mal in der Bibel. Es heißt, auch im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Sünde muss mit einem Leben gesühnt werden, denn im Blut ist das Leben. Das klingt grausam, aber das zeigt uns die Dimension von Sünde und Schuld. Schuld ist so schwerwiegend, dass dafür ein Leben geopfert werden muss. Damals eben ein Tier. Das heißt, Schuld muss mit dem Tod bestraft werden. Und dann hat Gott eben gesagt, dann muss halt ein Tier sterben. Stell dir vor, du lebst im Alten Testament. Jetzt hast du gesündigt, jetzt musst du ein Schaf kaufen, vielleicht hast du selber eins, du musst eins kaufen. Ein reines Schaf, ein gutes, nicht so ein Krüppel, den du eh nicht mehr brauchst. Und jetzt gehst du damit in den Tempel. Und dann wird dieses Schaf dort vor deinen Augen geschlachtet. Und dir wird bewusst, dieses Tier muss jetzt sterben, weil ich gesündigt habe. Das Tier kann doch gar nichts dafür. Das ist hart. Wie muss das den Menschen damals gegangen sein? Gott hat das so eingerichtet, unter anderem eben, dass uns diese Dimension von Schuld deutlich wird. Stell dir vor, du hättest im Alten Testament gelebt. Wie oft hättest du mit einem Schaf oder mit was anderem nach Jerusalem gehen müssen und das dort schlachten müssen? Wie viele Schafe hätten im Laufe deines Lebens geschlachtet werden müssen für deine Sünden? Dann gab es zum Glück noch den großen Versöhnungstag. Das war so eine Art Generalopfer. Da ging der hohe Priester, eben dieser große hohe Priester, der oberste Priester, in das Allerheiligste. Und dort im Allerheiligsten, da stand die Bundeslade. Und da thronte Gott, das war sozusagen der Thron Gottes auf Erden. Und da war Gott gegenwärtig. Und der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste gehen. Und er musste Blut mitbringen. Vorher wurde ein Tier geopfert und das Blut dieses Tieres wurde dann auf diese Lade gesprengt. Und damit war die Schuld des ganzen Volkes für ein Jahr, also vom vergangenen Jahr, gesühnt. Sozusagen auf Null gestellt. Bis zur nächsten Sünde. Und der Hebräerbrief, der beschreibt das dann in den folgenden Kapiteln sehr anschaulich, wie Jesus als der mega hohe Priester diesen Versöhnungsdienst ein für alle Mal ausgeführt hat. Und er ist nicht mit Blut von einem Tier in den Thron, zum Thron Gottes gegangen, sondern er hat sein eigenes Blut mitgebracht. Jesus hat, wie es hier heißt, die Himmel durchschritten. So wie der hohe Priester den Tempel, die verschiedenen Räume des Tempels durchschreitet, bis er zum Allerheiligsten kommt, so hat Jesus die unsichtbare Welt, die Himmel durchschritten, bis zum Thron Gottes und hat dort sein Blut hingegeben, damit wir mit Gott versöhnt sind. Und jetzt wird dieser mega hohe Priester beschrieben, wie er ist von seiner Art her. Und das heißt, er ging nicht angewidert oder genervt mit dem Blut, mit seinem Blut an den Thron und dachte, oh, diese Menschen. Oder wie kann man sich nur so gehen lassen? Die sind doch wirklich zu allem fähig und ich muss jetzt mein Blut hier veropfern. Nein, Jesus war nicht überheblich. Wir sind überheblich, wenn wir über die Sünden anderer urteilen oder verurteilen. Wir haben kein Verständnis für das Verhalten der anderen. Hast du dich schon mal bei diesen Gedanken erwischt? Für so ein Verhalten habe ich absolut kein Verständnis. Ich kenne das, dass ich so denke. Für so ein Verhalten habe ich jetzt wirklich kein Verständnis. Jesus schon. Jesus hat Verständnis für unser Verhalten, für unsere Ausraster, für unsere Abgründe, die sich auftun. Denn es in allem heißt es, wie wir versucht worden. Schau doch nochmal genau an, was da steht in Vers 15. In allem, wie wir versucht. Jesus kennt alle Versuchungen. Und alle bedeutet wirklich alle. Jetzt können wir das ganze Spektrum von Sünden vor unserem inneren Auge vorbeiziehen lassen unsere ganz speziellen Versuchungen anschauen, mit denen wir seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten kämpfen, an denen wir immer wieder versagen. Jesus kennt sie alle. Wir kennen die Versuchungsgeschichte von Jesus vom Anfang, vor seiner Wirksamkeit, bevor er richtig loszog, bevor er öffentlich aufgetreten ist. Aber glaub nicht, dass das die einzige Versuchung war und dann war Jesus fertig mit Versuchung. Das glaube ich nicht. Jesus wurde bis zuletzt am Kreuz versucht. Als sie sagten, steig doch runter und zeig, dass du der Messias bist. Ja, es hätte er gekonnt, er hätte locker sich vom Kreuz die Nägel reißen können und runterkommen können und eine Show abziehen können. Die Evangelien berichten von zwei großen Versuchen, eben am Anfang, wo er in der Wüste versucht wird und am Kreuz. Aber dazwischen war das volle Programm an Versuchungen. Wir müssen davon ausgehen, dass Jesus wirklich ständig bis zum Ende versucht worden ist. Jesus war ein junger Mann mit Empfindungen. Und als er gesagt hat, wer eine Frau ansieht und mit ihr schlafen möchte, der hat die Ehe gebrochen, ja, da hat er nicht wie ein Blinder von der Farbe gesprochen. Jesus hat wirklich alle Versuchungen erlebt. Er wurde versucht wie wir. Auch das ist wichtig. Wie wir, nicht nur alle, sondern auch genauso wie wir. Denn er war total Mensch. Jesus hat er war einerseits Gott, aber er war auch zu 100% Mensch und beides gleichzeitig. 100% Gott, 100% Mensch. Aber er war als 100% Mensch eben nicht gegen Sünde oder Versuchung imprägniert. Ja, er musste sogar versucht werden. Er musste einerseits als sündloses Opfer für uns sterben und er musste beweisen, dass ein Leben ohne Sünde möglich ist. Denn wenn ein Leben ohne Sünde gar nicht möglich wäre, dann dürfte Gott uns ja gar nicht verurteilen. Dann müssten wir sagen, ja, wir sind halt so disponiert, es geht ja gar nicht anders. Wie Gott, wie kannst du uns da zur Verantwortung ziehen? Wenn es unmöglich wäre, sündlos zu bleiben, hätte Gott keinen Grund, uns anzuklagen. Wir konnten ja nicht anders. Doch, wir hätten anders gekonnt. Und Jesus hat es uns vorgemacht, eben deswegen 100% Mensch, um zu zeigen, schaut her, es geht wirklich. Man kann wirklich ohne Sünde leben. Er wurde wirklich mit allen Versuchungen konfrontiert, genauso wie wir als Mensch. Damit er das durchleidet und uns auch zeigt, es geht. Und die einzige Ausnahme oder der einzige Unterschied war, dass er eben nicht gesündigt hat. Aber daraus macht er jetzt keinen Vorwurf, dass er sagt, schaut mal her, ich habe es geschafft, strengt euch jetzt mal an, es geht doch. Nein, er kann mitfühlen. Einige übersetzen, er hat Mitleid mit uns. Doch was hier steht, es drückt eigentlich noch viel mehr aus. Er leidet mit. Er leidet mit, wenn wir versucht werden. Jesus leidet mit, wenn du versucht wirst, weil er ganz genau weiß, wie sich das anfühlt und wie hart das ist. Ich hatte vorher gefragt, provokativ, ob Jesus homosexuell war, damit er auch diese Versuchung mitempfinden kann. Ich glaube nicht, aber ich gehe davon aus, dass Jesus auch weiß, was homosexuell empfindende Christen fühlen, wenn sie versucht werden. Und er leidet mit diesen Menschen. Und dieses Mitleiden vermisse ich in diesen Debatten in den letzten Jahren zu diesem Thema. Dieser kurze Text hat zwei Funktionen. Er hält uns einen Spiegel vor. Wir sehen hier Jesus, den erhabenen Hohenpriester. Und wir sehen ihn, wie er mitleidet mit den Schwächen seiner Freunde, mit unseren Schwächen. Und dabei wird mir dann plötzlich bewusst, wie hart und lieblos ich über die Sünden anderer urteile. Jesus leidet mit. Mit denen, wo ich hart drüber urteile und denke, wie kann man sich nur so gehen lassen? Da leidet Jesus mit, während ich überheblich bin. Und dabei bin ich blind für meine eigenen Schwächen. Oft ist es doch so, dass man die eigenen Schwächen sehr präzise im anderen entlarven kann. Ne? Wenn du dich über die Sünde und Fehlverhalten anderer Menschen ärgerst, ist es oft so, dass du darin deine eigene Schwäche entdeckst und wiederfindest. Und du projizierst das auch von anderen und ärgerst dich über das Fehlverhalten oder die Art des beim anderen, was aber letztlich deine eigene Art ist. Dass du dich über die Schwächen der anderen aufregst, es sind doch deine eigenen Schwächen. Dieser Text hält uns vor Augen, wie Jesus mitleidet mit seinen Brüdern und Schwestern in ihren Versuchungen. Und dann zeigt dieser Text mir auch, wie Jesus mich sieht, wie er mitleidet mit meinen Versuchungen und Schwächen. Er leidet mit mir, wenn ich versucht werde. Er leidet mit mir, wenn ich kämpfe. Und wenn ich den Kampf schon gar nicht aufnehme und wenn ich versagt habe. Und es gibt viele Christen, die leiden an ihren Schwächen, an ihren Versagen. Manche gehen locker drüber, die sind da ziemlich abgestumpft, das ist auch nicht gut. Aber es gibt manche, die leiden wirklich an ihren Schwächen und Sünden und Versuchungen. Und besonders für diese sind diese Zeilen geschrieben. Sie sollen wissen, Jesus leidet mit, er kann sie verstehen. Und damit komme ich zum zweiten Anliegen dieses Textes, nämlich was wir tun sollen. Was wir haben wir festgestellt. Und jetzt, was wir tun sollen. Und da steht jetzt nicht, jetzt reißt euch zusammen, sondern jetzt lasst uns am Bekenntnis festhalten. Dieses Bekenntnis wird als bekannt vorausgesetzt. Ich nehme an, das ist das urchristliche Glaubensbekenntnis. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, so wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden. Christus ist für unsere Sünden gestorben und hat uns mit Gott versöhnt. Das ist das urchristliche Glaubensbekenntnis. Und jetzt sagt er, lasst uns daran festhalten. Lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten, dass wir mit Gott versöhnt sind. Wenn die Zweifel kommen, wenn wir uns schämen für unsere Schuld, wenn wir an unseren Schwächen leiden, wenn wir immer wieder an den gleichen Stellen versagen, Christus ist auch für diese Sünde gestorben. Du bist mit Gott versöhnt. Egal wie oft du noch an dieser oder anderen Sünden leidest und scheiterst, du bist mit Gott versöhnt. Deswegen lasst uns voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Schauen wir nochmal kurz zurück ins Alte Testament. Wenn der hohe Priester in das Allerheiligste ging, dann musste zunächst mal für sich selbst ein Tier opfern und einen aufwendigen Reinigungsritual durchlaufen, um überhaupt fähig zu sein, dort hineinzugehen. Und der hohe Priester hatte Glöckchen an seinem Gewand und solange diese Glöckchen noch bimmelten, wusste man, der lebt noch. Denn es gab die berechtigte Angst, dass der hohe Priester in der Gegenwart Gottes tot umfällt, weil Gott eben der Heilige ist, der Große. Und da gibt es noch eine jüdische Überlieferung. Demnach hat man den hohen Priester auch ein Seil an den Fuß gebunden. Falls ihm was zustoßen sollte, konnte man ihn dann aus dem Gefahrenbereich rausziehen. Denn man hätte ja nicht schnell mal zwei Sanitäter reinschicken können, das Allerheiligste. Die wären ja tot umgefallen. Und das müssen wir vor Augen haben, wenn wir mutig an den Thron kommen, so wie wir es gesungen haben. Ne? Mutig komme ich an den Thron. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Ja, wir können das. Wir brauchen uns kein Seil um den Fuß binden, womit man uns dann schnell rauszieht. Wir brauchen keine Angst haben, dass da ein Blitz vom Himmel kommt und uns erschlägt, weil ich zum, was weiß ich, hunderttausendsten Mal mit der gleichen Sünde komme. Wir dürfen so, wie wir kommen, zum Thron der Gnade kommen. Denn Jesus hat uns als der mega hohe Priester mit Gott versöhnt. Und wie begegnet uns Gott an diesem Thron? Also wir dürfen zuversichtlich hingehen und dann, wie begegnet uns Gott? Oder, ja, was für ein Bild hast du, wenn du im Gebet zu Gott gehst? Er begegnet mit Erbarmen und Gnade. Du kommst mutig an den Thron und er begegnet dir mit Erbarmen und mit Gnade. Wenn wir als Versöhnte zu Gott kommen im Gebet, dann begegnet uns immer wieder Erbarmen und Gnade. Denk daran, wenn du zu Gott gehst, wenn du deine Sünde bekennst, dann steht da nicht der Vorwurf vor dir, die Forderung, die Enttäuschung oder was auch immer, sondern Gnade und Erbarmen. Und wir bekommen Hilfe, wenn wir kämpfen. Wenn wir sündigen, dürfen wir zuversichtlich zu unserem himmlischen Vater kommen. Wir bitten um Vergebung. Wir empfangen Gnade und Erbarmen. Und so dürfen wir mit seiner Hilfe immer wieder neu anfangen und immer wieder an den Thron der Gnade kommen, ohne Angst und ohne Seil am Fuß. Amen.